ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius. Nach über 12 Jahren Bauzeit ist die Berliner Stadtautobahn jetzt 3,2 Kilometer länger. Die Strecke vom Dreieck Neukölln bis zum Treptower Park ist eröffnet. Unterwegs liegt noch die Zufahrt Sonnenallee. 3,2 Kilometer mit den erlaubten 80 Stundenkilometern, das bringt knapp 2,5 Minuten Fahrspaß. Wie viel Zeitersparnis das aber bringt, das zeigt sich erst durch die Staulage, wenn die Fahrzeuge sich am Treptower Park in den Stadtverkehr einfädeln müssen. RBB24-Reporter Sebastian Schöbel berichtet über die Öffnung der Strecke, die von Protesten begleitet wurde.
100! Nicht mit uns!
Berlin und seine Autobahn 100. Es ist eine schwierige Beziehung. Auch zur feierlichen Freigabe des inzwischen 16. Bauabschnittes waren sie gekommen, die Demonstranten. Mit Transparenten, Musik und jeder Menge Wut im Bauch.
100!
Vernünftige ökologische Stadtentwicklungspolitik baut keine Autobahn mehr mitten in der Stadt,
sagt Carmen Schulze von der Naturschutzorganisation BUND. Zeitgleich und fernab vom Protest, in einer lange geheim gehaltenen PR-Aktion für die Fernsehkameras, wird auf dem neuen Autobahnabschnitt ein schwarz-rot-goldenes Band durchgeschnitten und damit der 720 Millionen Euro teure Abschnitt freigegeben. Nach 2 Jahrzehnten Planung, Streit und Bauverzögerung. Es ist das teuerste Stück Autobahn Deutschlands. Trotzdem sei das ein guter Tag für Berlin, sagt Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Und zwar nicht nur, weil die A100-Verlängerung den Verkehr auf den Straßen der Bundeshauptstadt entlasten werde.
Wir sind im 35. Jahr der Wiedervereinigung. Wir tragen mit dieser Verkehrsfreigabe einen wichtigen Teil dazu bei, den Osten und Westen Berlins auch auf der Straße besser miteinander zu verbinden.
Tatsächlich kann man nun von Charlottenburg im Westen bis nach Treptow im Osten auf der Autobahn fahren. Dort im Osten endet die A100 allerdings gerade an einer verkehrstechnisch heiklen Stelle. Die Elsenbrücke über die Spree nach Friedrichshain-Kreuzberg ist mitten im Bau und nur einspurig, weswegen Kritiker bereits einen Verkehrskollaps rund um die neue Autobahnstrecke befürchten. CDU, SPD und Berliner Wirtschaft unterstützten stets den Bau gegen den Widerstand von Grünen und Linken. Die Autobahn GmbH plant derweil schon den nächsten Abschnitt der A100, weitere 5,7 Kilometer hinein in den Ostteil Berlins bis nach Lichtenberg. Richtig so, sagt Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner von der CDU.
Denn wenn wir das Ziel gemeinsam verfolgen, eine leistungsfähige Infrastruktur zu haben, Verkehre aus den Wohngebieten rauszuziehen, dann muss der 17. Bauabschnitt folgen.
Umweltverbände und Verkehrsaktivisten wiederum sehen darin ein völlig falsches verkehrspolitisches Signal. Das Geld sollte lieber in den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs und in Radwege gesteckt werden. Selbst Wegners Koalitionspartner SPD, die bislang die A100-Verlängerung unterstützt hat, sieht eine nochmalige Verlängerung kritisch. Pläne, den 17. Bauabschnitt noch zu verhindern, gibt es längst. Damit bleibt die Autobahn A100 weiter ein Thema der Berliner Politik, noch für viele Jahre.
Aber die erste Verlängerung der Stadtautobahn A100 ist jetzt eröffnet, Sebastian Schöbel berichtete. Vom Straßen zum Flugverkehr. Die diversen Terroranschläge der letzten Jahre haben Fluggästen viele Nerven reingebracht. Mal musste man Schuhe ausziehen, Gürtel ablegen, vergessene Nagelfeilen in den Müll schmeißen. Immer Laptop, Smartphone und Tablet rauskamen. Und Behälter mit höchstens 100 Millilitern Flüssigkeit in durchsichtigen Plastikbeuteln präsentieren. Doch nach und nach werden die Sicherheitskontrollen wieder unbeschwerter. Dank neuer Scanner können wir die Fläschchen etwa im Handgepäck lassen. Auch der BER setzt auf solche CT-Scanner. Inzwischen sind schon 80% der Kontrollstellen umgerüstet, berichtet RBB-Reporterin Sabine Löbrig.
Ein Vormittag im Terminal 1 des BER im letzten Sommerferiendrittel. Es sind nicht gerade viele Fluggäste unterwegs. Auch deswegen sind die Schlangen vor den Sicherheitskontrollen nicht besonders lang. Aber auch dank der modernen 3D-Scanner. 80% der Sicherheitsspuren am Flughafen sind mittlerweile auf die neue Technik umgerüstet, sagt Flughafenchefin Aletta von Massenbach.
Für die Passagiere bedeutet das im Wesentlichen kürzere Wartezeiten. Das heißt, sie können das alles in der Tasche lassen, nehmen die Jacke noch runter, stellen sich hier an,
erzählt sie, während sie probehalber ein Handgepäckstück auf das Förderband hieft. Weder Laptop noch Kosmetiktäschchen müssen noch herausgeholt werden. Eine enorme Erleichterung für die Passagiere, aber auch eine deutliche Verbesserung für das Sicherheitspersonal, betont Leonard Menz von der Firma Securitas, die die Kontrollen am BER durchführt.
Vorher mussten unsere Mitarbeiter immer mit den Passagieren diskutieren, was rauszunehmen ist, was separiert in die Wand zu legen ist. Das ist deutlich einfacher geworden.
Außerdem liefern die Scanner, vergleichbar mit Computertomographen aus der Medizintechnik, wesentlich bessere Bilder, so Menz. 11 Millionen Euro hat sich der BER den Einbau der neuen Technik allein im Terminal 1 kosten lassen. Jetzt fehlen nur noch die Kontrollspuren in der Haupthalle des Flughafens. Das aber ist knifflig, erklärt Flughafenchefin von Massenbach.
Die neue Technologie hat andere Anforderungen an das Gebäude. Sie braucht mehr Platz. Sie braucht eigentlich auch eine andere Höhe in der Decke. Sie braucht eine andere Tiefe im Gebäude. Und von daher müssen wir da Anpassungen machen.
Mit dem Umbau soll es voraussichtlich im Winter 2026/27 losgehen.
Scanner statt Plastikbeutel, Sabine Löbrig berichtete vom BER. Fake-Shops, fehlerhafte Energieabrechnungen, Enkeltricks. Verbraucherschützer in Brandenburg bekommen alle möglichen Maschen und Täuschungen auf den Tisch. Heute hat die Verbraucherzentrale Brandenburg in ihrem Jahresbericht bilanziert. Welche Themen dominieren? rbb24-Reporter Tobias Hausdorf.
Christian Rumpke, Geschäftsführer der Verbraucherzentrale Brandenburg, hat seinen Beutel der schwarzen Schafe mitgebracht und holt Beispiele für aktuelle Betrügereien oder Verbrauchertäuschung heraus.
Das bildlichste Lieblingsbeispiel ist tatsächlich der pinkfarbene Senf, gemacht für Kinder. Und dann liest man aber bei den Zusatzstoffen, einem Farbstoff, kann die Aufmerksamkeit von Kindern reduzieren. Und das ist natürlich absurd.
Gegen solche Fälle geht die Verbraucherzentrale Brandenburg auch vor, mit Abmahnungen und Klagen. Etwa 40 laufen seit 2024. Nach dem gefärbten Senf zeigt Rumpke eine Fake-Forderung eines Finanzamts, wirkt echt mit deutscher IBAN. Eine beliebte Masche, wie auch falsche Inkasso-Forderungen.
Wir führen eine bundesweite Schwarzliste Inkasso. Da kann man die IBAN eingeben und stößt dann relativ schnell auch auf die schwarzen Schafe, sodass es einem sichtbar wird, was man sofort vernichten kann und ignorieren kann.
Die Nachfrage unterstreicht, wie groß das Problem ist. Ein Drittel aller Klicks auf die Brandenburger Website der Verbraucherzentrale gehen auf die Schwarzliste Inkasso. Die größte Sorge der Verbraucher und Verbraucherinnen in Brandenburg ist jedoch nicht in Christian Rumpkes Beutel. Die Hälfte aller Beratungen im vergangenen Jahr drehte sich um Energie und Wohnen, also fehlerhafte oder unverständliche Abrechnungen, Preiserhöhungen oder untergeschobene Verträge. Ob daher nicht auch Gesetze angepasst werden müssten? Verbraucherschutzministerin Hanka Mittelstädt von der SPD verweist da auf viele bestehende Gesetze und die Bundesebene. Doch die Verbraucherzentrale Brandenburg hat politische Forderungen an sie, zum Beispiel ein Sparkassengesetz verbraucherfreundlicher zu gestalten oder Verbraucherbildung zu fördern.
Das sind Themen, die wir uns auch annehmen, ohne Frage, und mit den anderen Ministerinnen und Minister darüber sprechen, welche Möglichkeiten sie dort sehen, dem Rechnung zu tragen.
Konkreter wird sie bei den Zahlen, denn ihr Ministerium fördert die Verbraucherzentrale in diesem Jahr mit insgesamt etwa 3 Millionen Euro.
Tobias Hausdorf über die Arbeit der Verbraucherzentrale. Brandenburg. Das Sommerwetter ist sehr wechselhaft in diesem Jahr, mal heiß, mal verregnet, mal kühl, mal knochentrocken. Das verkompliziert das Geschäft von Biergärten und Außengastronomie. Auch in Brandenburg und Berlin hat rbb24-Reporter Felix Leitmeier recherchiert.
Prost. 18.30 Uhr im Berliner Biergarten Zollparkhof, direkt an der Spree gegenüber des Kanzleramts. Die Abendsonne scheint durch die Blätter einer alten Kastanie. Auf einer der Bierbänke sitzen Peter und Andrea aus Berlin mit einer größeren Gruppe von Freundinnen und Freunden.
Wir spielen hier Karten, Doppelkopf.
Wir treffen uns so alle 4 bis 6 Wochen. Ja, heute sind wir zum ersten Mal hier, weil sonst war schlechtes Wetter auch.
Wegen des schlechten Wetters haben sie sich meistens drinnen getroffen. Das haben viele so gemacht. Schlecht für den Inhaber des Zollparkhofs, Benjamin Grunewold. Er sitzt in Trachtenjacke auf der Terrasse und beobachtet den Biergarten, der heute recht voll ist. Auch Gerrit Buchhorn vom Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA Berlin macht die Situation Sorgen.
Vorsichtig bilanziert würde ich sagen, dass die Sommermonate im Vergleich zu den Vorjahren deutlich schlechter ausgefallen sind.
Ein durchwachsener Sommer, das komme zu einem besonders ungünstigen Zeitpunkt, sagt Benjamin Grunewold vom Zollparkhof. Denn seit Jahren steigen die Kosten.
Die Einkaufspreise sind insgesamt doch um 30-35% gestiegen. Die Lohnkosten sind deutlich gestiegen in den letzten 3 Jahren. Und wenn mehr Regen kommt, bedeutet das für viele Kollegen auch das Aus. Und das wünschen wir uns alle nicht.
Viele Kunden seien ohnehin gerade sehr sparsam. Dass Restaurants wie seines die Preise erhöhen müssen, verstärke das zusätzlich. Betreiber in Brandenburg haben dasselbe Problem, sagt Olaf Lücke vom Dehoga in Potsdam. Hier bleiben vor allem die Berliner Tagestouristen aus.
Wir haben Rückgänge bis zu 7% und auf jeden Fall Rückgänge im Vergleich zum letzten Jahr. Eigentlich sind die Verluste in diesem Jahr nicht mehr aufzuholen.
Das spürt auch Christian Donder, Inhaber des Biergartens Inselterrassen Ariel in Werder, der vor seinem Restaurant steht und auf die Havel blickt.
Also das ist ja hier ein Ausflugsziel mit schönen Wetterbedürfnissen und wenn die nicht erfüllt werden, kommt keiner. Bei Regen werden sie kaum Touristen auf der Insel finden. Die Urlauber machen ihre Ausflüge nicht. Die Bootsschifffahrt leidet auch darunter und letztendlich auch wir.
Ob der Wirt in Brandenburg, sein Kollege in Berlin oder die Kundin im Berliner Zollparkhof, sie alle hoffen jetzt auf eins.
Einen schönen sonnigen Herbst. Nicht mehr heiß, aber einen schönen Herbst hätte ich gerne noch.
Darauf können wir anstoßen mit RBB-Reporter Felix Leitmeier.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Roman Gartow und Silja Sodke. 6 Schornsteinfeger auf 6 Simson-Mopeds düsen durch und um Neuruppin. Es ist die Probefahrt für ein großes Abenteuer. Morgen werden die Männer in ihrer schwarzen Arbeitskluft mit Zylinder auf dem Kopf aufbrechen, über 1000 Kilometer in 8 Tagen auf ihren Mopeds fahren. Es wird nicht ihre bequemste Reise, befürchtet Schornsteinfegermeister Ralf Kubisch.
Der Rücken und der Hintern, das sind so die Schwachpunkte. Die werden wahrscheinlich uns ein bisschen zu schaffen machen. Ein bisschen Salbe am Abend und ein kleines Bier, dann wird das schon gehen.
Das Ziel der Schornsteinfeger aus dem Kehrbezirk Ostprignitz-Ruppin, das weltgrößte Treffen der Kaminkehrer in Santa Maria Maggiore in Italien. Sie könnten auch den Zug oder das Auto nehmen, aber sie bevorzugen ihre alten DDR-Simson-Mopeds SR2, früher das Standarddienstfahrzeug seiner Berufskollegen, erklärt Schornsteinfeger Mike Wölk.
Wenn unsere Alterskollegen jeden Tag damit zur Arbeit gefahren sind, dann machen wir uns einfach mal den Spaß und fahren damit nach Italien. Und so ist die ganze Sache entstanden und ja, und jetzt wird ernt.
45 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit machen ihre Kultmopeds. Und so wollen sie jeden Tag mindestens 120 Kilometer weit fahren, mit Kehrbesen und in kompletter Montur.
Die Zunftkleidung ist da, dass wir auch Aufmerksamkeit erregen möchten. Wir machen aufmerksam auf unseren Beruf, um halt Nachwuchs zu bekommen.
Ein Kleinbus wird sie begleiten. Mit genügend Ersatzteilen an Bord sollte mal eins der Mopeds schlapp machen. Schon bei der kurzen Probefahrt wird klar, die Tour wird hart. Pause auf dem Marktplatz in Neuruppin. Die Männer bleiben nicht lange unbemerkt. Jeder möchte sie mal anfassen und ein wenig Glück abstauben. Ein kleiner Vorgeschmack auf das, was die Schornsteinfeger in ein paar Tagen erleben werden. Sie wissen, was sie erwartet, denn sie alle waren schon öfter beim Welttreffen der Kaminfeger. Die Vorfreude merkt man Jonas Ebeling und Ralf Kubisch an.
Wenn man auch sieht, wie viele Zuschauer da busseweise zukommen, um das zu sehen, das ist wirklich schwer zu beschreiben.
Die kommen direkt zu dir, die nehmen dich in den Arm, du kennst die nicht und die setzen dir die Kinder auf den Schoß, da werden Fotos gemacht. Also das Sagenhafteste.
Über 30.000 Besucher kommen jedes Jahr in das kleine italienische Bergdorf, um mit hunderten Schornsteinfegern aus der ganzen Welt zu feiern.
Es ist dann wirklich wie so ein ganz großes Klassentreffen, wo einfach alle zusammenkommen. Man kennt sich mittlerweile. Überall steht irgendwo jemand mit dem Akkordeon, mit dem Klavier. Und dann wird überall vor jeder Kneipe, vor jedem Restaurant wird getanzt, gefeiert. Und einfach wirklich ein großes Miteinander. Es ist einfach wirklich nur schön.
3 Tage lang zelebrieren sie ihr jahrhundertealtes Handwerk und ihre Traditionen. Höhepunkt ist ein großer Straßenumzug. Doch den Schornsteinfegern aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin geht es noch um etwas anderes. Sie wollen während ihrer Reise in den einzelnen Etappenorten Spenden für kranke Kinder sammeln, erklärt Ralf Kubisch.
Wir haben jetzt Schmerzen, weil wir da hochfahren, weil der Hintern brennt oder vielleicht der Rücken wehtut. Also wir opfern uns jetzt, damit der Kunde auch sein Opfer bringt und den Portemonnaie aufmacht.
20.000 Euro wollen sie zusammenkriegen. Morgen Vormittag geht's los. Auf dem Neuruppiner Marktplatz starten die Schornsteinfeger in ihr großes Abenteuer auf zwei Rädern.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Michael Castricius.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann hören Sie morgen wieder rein. Und hier noch ein Podcast-Tipp. In Polen. Aus dem ARD-Studio Warschau mit Einblicken in unser Nachbarland. Zu hören auf allen Podcast-Plattformen und in der ARD-Audiothek.